richtig ausspreche, in der er also Hausgänse beschreibt. Die in ihrem Gehege einen gesicherten Lebensrahmen haben. Sie haben ein Dach über dem Kopf, sie wissen, wo der Futtertrog steht. Aber immer wenn sich im Spätsommer die Wildgänse aufmachen und nach Süden fliegen, dann entsteht auch in diesen Hausgänsen eine unerklärliche, aber unwiderstehliche Unruhe. Es erwacht in ihnen plötzlich eine tiefe, undefinierbare Sehnsucht, ein leises Ahnen, dass es mehr geben muss als das Herumscharren in dem Staub ihres Geheges. In ihren Herzen entsteht ein überwältigender Drang, auch einmal über den begrenzten Horizont ihres Hühnerstall-Daseins hinauszukommen. Ganz unvermittelt verlieren für einen kurzen Augenblick die Maiskörner und Würmer im Gehege ihren Reiz. Denn der erweckte Urtrieb nach den kontinentalen Weiten des Ozeans und des Himmels lässt sie für einen Augenblick nur noch an eines denken, eine Wildente zu sein. Und dann versuchen sie, unter lautem Geschnatter hochzufliegen, aber sie schaffen es nicht wirklich, denn das Problem ist, sie können nicht fliegen. Tja, und mit dieser Geschichte wird natürlich eine Frage aufgeworfen, ob dieses Verhalten der Hausgänse nicht gleichnishaft auch für uns Menschen gilt. Auch im menschlichen Herzen ist ja doch so eine latente Sehnsucht nach tiefer Erfüllung im Leben vorhanden. Aber gleichzeitig sieht die erlebte Realität oft ganz anders aus. Wie von einem Magnet gehalten, ist man in den Niederungen des grauen Alltags verhaftet und anstatt den Weitblick eines Zugvogels zu haben, scharrt man im Staub seines alltäglichen Geheges, über dessen Horizont man nicht hinauskommt. Und ich denke, auch als Christ kann man sich bei dieser Geschichte von den Haus- und Wildgänsen fragen, sind auch nicht wir allzu oft auf dem Boden unserer kleingläubigen Lebensperspektive verhaftet, wo wir sozusagen hinter dem Bretterzaun unserer Kuschelecken, so nannte das, glaube ich, Stan Sheldon, auf unserer Freizeit, wo wir hinter den Brettern unserer Kuschelecken ein Gehegedasein führen, vielleicht angereichert mit ein paar frommen Gewohnheiten. Und hier und da erwacht dann so ein leises Ahnen, dass Glaube mehr sein muss als das kleingläubige Scharren im Staub unseres verwalteten Glaubensalltags. Und wenn am Lebenshorizont plötzlich Gläubige auftauchen, die inspirierendes Glaubensleben führen, dann erwacht manchmal auch, wenigstens für eine kurze Zeit, die Sehnsucht nach mehr, nach einem Leben, in dem der Glaube noch ein bewegendes Element darstellt. Aber nicht selten bleibt es dann bei einigen unbeholfenen Schlägen mit den Glaubensflügelchen, um dann bald wieder zurückzufallen in unser kleingläubig verwaltetes Glaubensleben mit ein paar frommen Gewohnheiten. Deshalb wollen wir uns heute Morgen mal mit einem Mann beschäftigen, der in dieser Hinsicht sicher für uns alle ein inspirierendes Vorbild dafür ist, wie ein Glaubensleben im Alltag aussehen kann, das sozusagen noch von den Flügeln eines vom Heiligen Geist bewegten Glaubens getragen ist. Es geht um Philippus, den Evangelisten, nicht zu verwechseln mit dem Jünger Philippus. Und wir fahren dazu fort mit einem Text aus der Apostelgeschichte, der vorletzte Teil der kleinen Predigtserie von der Urgemeinde lernen. Wir sind in Kapitel 8. Und wer sich noch erinnert, da ging es in den ersten 25 Versen auch um diesen Philippus, der aufgrund einer einsetzenden Verfolgung in Jerusalem in eine Stadt Samarias kam und dort in einer Art evangelistischen
Großveranstaltung. Jesus Christus predigte, es sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Und nun ab Vers 24 sehen wir, wie der Herr Jesus, wie Gott diesen Philippus jetzt als persönlichen Evangelisten in einem Zwiegespräch gebraucht. Ich lese zunächst den Text, Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza führt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und zu sich ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, das ist Wasser. Da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Der nächste Vers fehlt in früheren Handschriften, aber im sogenannten Mehrheitstext heißt es da zusätzlich, Vers 37, da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und dann weiter Vers 38. Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündete das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Ja, soweit dieser Text, um den es heute Morgen gehen soll. Ich habe das letzte Mal schon erwähnt, dass Lukas hier ab Kapitel 8 über drei Bekehrungsgeschichten berichtet. Über drei Männer, die alle jeweils Nachkommen einer der drei Söhne Noahs waren. Zunächst hier in unserem Text dieser Kämmerer aus Äthiopien, eigentlich ein Sudanese nach den heutigen geografischen Verhältnissen, ein Kuschit, also ein Nachkomme von Ham, dem zweiten Sohn Noahs. Dann im nächsten Kapitel, Kapitel 9, berichtet Lukas ja von der Bekehrung des Saulus, einem Hebräer, einem Benjaminiten, also einem Nachkommen von Sem, dem ältesten Sohn Noahs. Und ein Kapitel weiter wiederum, Kapitel 10, erfahren wir dann noch von der Bekehrung des römischen Hauptmanns Cornelius, also einem Europäer, einem Römer oder Griechen, und damit einem Nachkommen von Japhet, dem jüngsten Sohn Noahs. Und es ist interessant, dass damit auch symbolisch die weitere Ausrichtung der Heilsgeschichte deutlich wird. Denn die Botschaft der Rettung durch Jesus Christus geht ab diesem Zeitpunkt zu allen Völkern, die ja bekanntlich von diesen drei Söhnen Noahs alle abstammen. Und diese drei Männer finden auf eine ganz unterschiedliche Weise zum Glauben an Jesus. Paulus trat der Jesus ja persönlich in den Weg. Der Hauptmann, könnte man sagen, fand bei einer öffentlichen Evangelisation zum Glauben durch Petrus in dem Hause des Gerbers Simon. Und dieser Kämmerer hier in unserem Text durch Bibelstudium und persönliche Evangelisation von Philippus. Es gibt auch Gemeinsamkeiten, alle drei waren gottesfürchtig, wussten aber zunächst nicht, dass sie Jesus brauchten. Als sie dann aber den Herrn Jesus erkannten, ließen sich alle drei augenblicklich taufen. Und anhand dieser drei Bekehrungsgeschichten kann man eben auch Prinzipien aufzeigen, wie Gottes Gnade in Menschen wirkt, damit sie errettet werden. Vielleicht eine gute Ergänzung zu dem, was wir auch aus der Freizeit von Stan Shelton über Gottes Gnade gehört haben. Es geht heute quasi als Hauptüberschrift um die Frage, wie wirkt Gottes Gnade im Herzen von Menschen, dass sie errettet werden. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Einmal Gottes Wirken im Herzen von ungläubigen Menschen. Dann zum Zweiten Gottes Wirken im Herzen von suchenden Menschen. Und schließlich drittens noch Gottes Wirken im Herzen von gläubigen Menschen, die, wie Philippus hier in unserem Text ja in diesem ganzen Prozess, beteiligt sind. Und diese drei Prinzipien kann man hier eben anhand dieses Textes ganz gut veranschaulichen. Erstens also die Frage, wie wirkt Gott in seiner Gnade an ungläubigen Menschen, damit sie errettet werden können. In unserem Text befindet sich ja der Kämmerer bereits auf der Suche nach Gott. Er hat ja diese für die damaligen Verhältnisse doch kleine Weltreise unternommen, um in Jerusalem anzubeten. Er befand sich also bereits auf der Suche. Aber grundsätzlich ist es so, dass kein Mensch wirklich Gott sucht. Römer 3, Vers 11, da heißt es, es ist keiner, der Gott sucht. Aber Gott sei Dank gibt es die Gnade Gottes. Ja. Johannes 6, Vers 44 sagt der Jesus, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Das heißt, Gott muss handeln, Gott muss ziehen, damit sich ein ungläubiger Mensch auf die Suche nach Gott macht. Aber wie kam das bei diesem Kämmerer dazu? Nun, dazu steht ja nicht direkt nichts im Text, aber indirekt, denke ich, kann man doch einiges dazu ableiten. In den meisten Bibelübersetzungen wird dieser Äthiopier als Kämmerer oder Schatzmeister bezeichnet, aber im griechischen Urtext steht hier eigentlich das Wort Eunuchos. Und das Wort Eunuchos heißt eingedeutscht Eunuche, ein Begriff, der also im engeren Sinn für Männer verwendet wurde, die verschnitten waren, die also durch einen Eingriff zeugungsunfähig gemacht wurden. Aber als Eunuche war dieser Kämmerer eben im Hause der äthiopischen Königin unproblematisch, ungefährlich, ja, und war deswegen auch als Verwalter über ihren gesamten Schatz eingesetzt. Also dieser Kämmerer war wahrscheinlich alleinstehend, war nicht verheiratet. Und dieser Umstand kann im Einzelfall schon auch einen erheblichen Leidensdruck bedeuten, denn er konnte eben nicht wie die meisten anderen Männer in seinem Umfeld eine eigene Familie gründen. Und mit diesem Handicap, mit dieser leidbesetzten Lebensperspektive musste er einfach mal erstmal zurechtkommen. Nicht immer einfach. Aber gerade wenn Menschen irdische Ziele verwehrt sind, entwickeln sie eben oft durch Gottes Gnade eine übergeordnete, ewige Lebensperspektive. Das kann eben durch unerfüllte Lebensziele geschehen. Es kann aber einfach auch Unzufriedenheit oder eine innere Leere sein, die Gott gebraucht, damit ein Mensch beginnt, nach ihm zu fragen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Kuschit jetzt bildlich gesprochen vielleicht auch so ein bisschen einer Hausgans glich. Er hatte eine gute Stellung im Haus der äthiopischen Königin, hatte einen gesicherten Lebensrahmen, also materiell eigentlich alles, was er brauchte zum Leben. Aber dennoch spürte er in seinem Herzen eine Sehnsucht nach mehr, nach einer tieferen Erfüllung im Leben. Andere Lebensziele wie Ehe und Familie hatten keine Aussicht auf Erfolg, und so hat sich dieser Kämmerer eben auf die Suche nach Gott gemacht, durch Gottes Gnade. Die Bibel sagt, dass eigentlich jeder Mensch zur Gemeinschaft mit seinem Schöpfer geschaffen ist. Und so hinterlässt die fehlende Gemeinschaft mit Gott zunächst mal eigentlich bei jedem Menschen eine innere Leere, die nun der Mensch sucht zu füllen. Jeder Mensch möchte ein gutes Leben, ein erfülltes Leben haben. Aber im Grunde ist es so, dass jede Sehnsucht in unserem Herzen letztlich auf die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott abzielt. Auch wenn sich dessen natürlich viele nicht bewusst sind. Und Menschen dann oft fehlgeleitet Lebenserfüllung in Vergnügungen suchen, in Religion, in Ideologien. In meiner Jugendzeit kam gerade so die Liedermacher-Szene auf. Und einer der bekanntesten deutschen Liedermacher damals war Wolf Biermann. Kennen viele heute gar nicht mehr. Ein kritischer Intellektueller, ursprünglich Kommunist. Ja. Er wurde dann 1976 ausgebürgert aus der DDR. Und in einem Lied aus dieser Zeit, aus diesem Jahr sogar, da heißt es: Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das bisschen Sonntag und Kinderschreien, das muss doch noch irgendwo hingehen. Die Überstunden, das bisschen Kies und abends in der Glotze das Paradies, darin kann ich doch keinen Sinn sehen. Das kann doch nicht alles gewesen sein, da muss doch noch irgendwas kommen. Nein, da muss doch noch Leben ins Leben, eben. Das soll nun alles gewesen sein, das bisschen Fußball und Führerschein. Und das war nun das donnernde Leben. Tja, also da merkt man schon etwas von dieser latent vorhandenen Sehnsucht nach einem tiefgründigen, sinnerfüllten Leben, letztlich nach Gott, auch wenn sich natürlich dessen ein ideologisch, atheistisch ausgerichteter Intellektueller nicht bewusst ist. Aber die menschliche Seele spürt das intuitiv, dass das Leben mehr sein muss als ja, der Lebenshorizont einer Hausgans. Ja. In ihrem Gehegealltag, bei diesem Kämmerer eben, die Erfahrung, dass sein materiell gesicherter Lebensrahmen keine wirkliche Erfüllung bringen konnte, abgesehen davon, dass eben andere ideelle irdische Lebensziele wie Ehe und Familie für ihn nicht erreichbar waren. Und so hat eben der Herr Jesus, der Gott in seiner Gnade, diese Situation gebraucht, um auch in ihm diese Sehnsucht nach Gott zu wecken. Und so kann man sagen, dass Gott generell auch eben persönliches Leid gebraucht, um in Ungläubigen in ihrem Herzen zu bewirken, dass sie nach ihm suchen. Und ein Kriterium suchender Menschen ist oft religiöses Interesse, für das sie durchaus auch bereit sind, Opfer zu bringen. Immerhin hatte dieser Kämmerer eine Reise von über 3000 Kilometer unternommen, um von Äthiopien kommend in Jerusalem anzubeten. Wahrscheinlich war dieser Kämmerer Jude, möglicherweise Proselyt, aber als Verschnittener hatte er eigentlich gar keinen Zugang zum Tempel. Denn Eunuchen dürften nach 5. Mose 23, Vers 2 den Tempel gar nicht betreten. Es kam also bei ihm noch hinzu, dass er eigentlich menschlich gesehen zu den religiös Unterprivilegierten zählte. Ja, menschlich gesehen eigentlich eine hoffnungslose Situation. Und dennoch hatte Gottes Gnade in ihm bewirkt, dass er sich auf die Suche nach Gott gemacht hat und diese weite Reise auf sich genommen hat. Vielleicht wusste er als Jude auch von einer Prophezeiung durch den Propheten Jesaja, dass in der Zukunft einmal selbst Eunuchen den Tempel würden betreten dürfen. In Jesaja 56 heißt es nämlich in Vers 4 und 5, so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern Platz. Und dann weiter in Vers 7 dieses Kapitels ist sogar prophezeit, dass der Tempel in Jerusalem einmal ein Gebetshaus für alle Nationen sein wird. Also auch für Äthiopier. Und vielleicht war das der Grund, wieso sich dieser Kämmerer geratene Schriftrolle des Propheten Jesaja gekauft hatte. Ein weiteres Kennzeichen für einen suchenden Menschen ist, dass er Fragen stellt. Fragen zu Gottes Wort. Wie hier in unserem Text, der Kämmerer fragt, Vers 34, was es mit dem Schaf auf sich hat, das da zur Schlachtung geführt wird. Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Also solche Fragen zur Bibel sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Heilige Geist bei einem Menschen am Werk ist. Damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt, der Frage, wie wirkt Gottes Gnade im Herz von suchenden Menschen, damit sie errettet werden. Hier in unserem Text hat der Herr bei diesem Kämmerer Hunger nach seinem Wort geweckt. Er hat sich eine Schriftrolle von Jesaja gekauft, in der er nun las. Und daran sehen wir schon, der Weg, den Gott erwählt hat, sich finden zu lassen, ist sein Wort. Hier, und im gleichen Anzug muss ich hinzufügen, im engeren Sinne sein Mensch gewordenes, sein Fleisch gewordenes Wort. Eine Person, nämlich sein Sohn Jesus Christus. Also Wort in Schrift und in der Person Jesu Christi, beides muss zusammenkommen, damit ein Mensch zu Gott findet, zum lebendigen Glauben. Und dazu reicht durchaus auch eine zentrale Schriftstelle aus dem Alten Testament, um das deutlich zu machen. Wie diese Textstelle aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 53, wo eben von Jesus Christus, dem Lamm Gottes, die Rede ist, dass die Sünde der Welt trägt und sein Leben als stellvertretendes Schlachtopfer in den Tod gegeben hat. Also muss nicht erst bei 1. Mose anfangen, sondern entscheidend ist einfach die Information über Kreuz und Auferstehung Jesu. Das muss ein Mensch erfahren, damit er zum Glauben kommen kann. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 2, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und einige Kapitel weiter, in Kapitel 15, Vers 3, schreibt er dann noch, ich habe euch vor allem überliefert, also das war das, was ihm am wichtigsten war, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Entscheidend ist also die Botschaft von Tod und Auferstehung Jesu. Aber habt ihr vielleicht gerade gemerkt, wie hier Paulus beides betont? Die Person Jesu Christi und die Schrift. Zweimal sagt er in diesem Vers, nach den Schriften. Also beides gehört zusammen, wenn ein Mensch zum rettenden Glauben kommen soll. Und diese beiden Elemente finden wir eben auch hier in unserer Geschichte in exemplarischer Weise. Der Kämmerer hatte zunächst Gottes geschriebenes Wort, den Propheten Jesaja. Aber das Problem war, er verstand es nicht wirklich, worum es eigentlich geht in dieser Textstelle. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Selbststudium der Bibel alleine oft eben nicht ausreicht. So wichtig das Selbststudium der Bibel ist, so sehr ist für das rechte Verständnis eben auch Anleitung nötig. Deswegen gibt es übrigens auch Gemeinde. Und deswegen hat Gott im Missionsauftrag den Jüngern auch aufgetragen, nicht nur sein geschriebenes Wort zu verbreiten, sondern selbst hinzugehen, das Evangelium zu predigen und zu Jüngern zu machen. Also Gottes Methode der Mission ist in der Regel nicht nur sein geschriebenes Wort, sondern sein geschriebenes Wort und seine Jünger, seine Gemeinde. Ich kann mich gut erinnern, wie ich damals als 23-Jähriger, Ungläubiger, Suchender auch angefangen habe, in der Bibel zu lesen. Ich habe mir vorgenommen, jeden Sonntag ein Buch. Matthäus angefangen, war lang. Dann Markus-Evangelium war ein bisschen schneller fertig. Apostelgeschichte war wirklich richtig lang. Habe ich durchgezogen und war ich plötzlich beim Galaterbrief. Heute war man schnell fertig. Hat keine Ahnung von der Bibel. Ja. Habe auch nicht viel verstanden. Aber durch das Lesen wuchs in mir eine innere Gewissheit, dass das, was ich las, wirklich authentisch und wahrhaftig war. Aber ich verstand nicht wirklich, worum es ging eigentlich. Und dann habe ich mir insgeheim gewünscht, Mensch, es müsste doch so etwas wie ein Bibelkreis geben. Also ich war nie im Bibelkreis, habe nie davon gehört, aber ich dachte, sowas muss es geben, wo man einfach Fragen zur Bibel stellen kann. Ja. Und tatsächlich, kurze Zeit später, hat der Herr in seiner Gnade einen Kommilitonen meinen Weg geführt, der mich in einen Studentenbibelkreis eingeladen hat, wo ich mich dann auch bekehrt habe. Ja. Natürlich gibt es auch Menschen, die allein durchs Bibellesen zum Glauben kommen, aber in der Regel haben die dann auch schon Vorinformationen über Jesus als Gottes Sohn und so weiter und so fort. Normalerweise zumindest hat es Gott so eingerichtet, dass suchende Menschen eben durch sein Wort, aber auch durch andere Gläubige angeleitet werden, wie hier auch in unserer Geschichte. Der Kämmerer fragt, Vers 31, wie könnte ich denn Gottes Wort verstehen, wenn nicht jemand mich anleitet? Und um einen suchenden Menschen eben zum rechten Schriftverständnis und damit zum rettenden Glauben zu führen, gebraucht der Herr eben normalerweise andere Gläubige, wie hier den Philippus. Bei der Gelegenheit möchte ich auch das Angebot an uns weitergeben. Sollte hier jemand sein, der einfach nicht sicher ist, dass er Gemeinschaft mit Gott gefunden hat, dass er ewiges Leben hat, dass er errettet ist, dann soll die Gelegenheit wahrnehmen, hier in der Gemeinde jemand anzusprechen, um einfach ein rechtes Verständnis zu finden, um Anleitung zu finden, die Bibel wirklich richtig zu verstehen. Unser dritter Punkt also, Gottes Gnade bewirkt, dass auch Gläubige sich in diesen Prozess mit einbinden lassen, dass Gläubige sich als persönliche Evangelisten gebrauchen lassen. Hier in unserer Geschichte am Beispiel des Philippus. Man könnte fragen, warum gerade Philippus? Wer war dieser Philippus? Philippus war einer der 7 Diakone in der Gemeinde in Jerusalem. Ich hatte auch schon in meiner Predigt zu Kapitel 8 davon gesprochen. Und wer sich erinnert, für die Wahl zum Diakon gab es bestimmte Kriterien. Unter anderem musste es ein Gläubiger sein, der einen guten Ruf hatte. Und eine wichtige Voraussetzung war auch, dass er vom Heiligen Geist erfüllt sein sollte. Und diese Kriterien waren eben bei Philippus vorhanden und es zeigte sich dann auch in seinem weiteren Leben. Er war ein treuer Mitarbeiter der Gemeinde. Er kümmerte sich zunächst um die Versorgung der Witwen und dann verkündigte er trotz Verfolgung das Evangelium in Samaria, in der Öffentlichkeit. Paulus war also treu und das ist wichtig, damit Gott einen auch in weiterer Verantwortung gebrauchen kann. In 1. Korinther 4, Vers 2 heißt es, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Und Philippus war treu, er stellte sich wie eine Wildente, möchte ich sagen, in den Wind, den Gott gebrauchte, um ihn über sein Gehegedasein zu bringen. Er ließ sich vom Heiligen Geist bewegen und wurde so ein Evangelist. Lukas 6, Vers 45, da heißt es nach der Lutherbibel, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Also das Herz von Philippus war einfach vom Heiligen Geist erfüllt und deswegen redet er von Jesus. Es war kein Zwang, dem er danach gab, sondern es war einfach Gottes Gnade, die in seinem Herzen wirkte. Und er war treu. Das sieht man auch daran, dass im ersten Vers, als der Engel zu ihm sprach, steh auf und geh, es direkt im nächsten Vers heißt, und er stand auf und ging. Und das, obwohl er auf einen Weg geschickt wurde, der öde war. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum es dem Heiligen Geist vielleicht gefallen hat, diesen kurzen Satz auch hier mit festzuhalten. Dieser Weg war öde, also am Ende in Vers 26. Aber es ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass mancher Weg, der öde aussieht, am Ende zu großem Segen führen wird. Und von treuen Dienern, treue Diener sollten auch durchaus bereit sein, sich auf solchen öden Weg auch mal führen zu lassen, wie hier Philippus. Dass der Engel hier den Philippus durch einen Engel anspricht, ist nicht der Normalfall, sondern dem Umstand geschuldet, dass wir hier uns auch wieder an einem besonderen Punkt der Heilsgeschichte befinden, nämlich dem Beginn der Weltevangelisation. Dieser Kuschit ist nach der Bibel der erste Nicht-Israelit übrigens, der zum Glauben an Jesus findet. Und dementsprechend finden wir übernatürliche Engelerscheinungen meist nur an heilsgeschichtlich besonderen Stellen, zum Beispiel im Leben Abrahams, Moses, Davids, der Propheten oder dann im Neuen Testament nur noch zu Lebzeiten Jesu und der Apostel, in den Lehrbriefen des Neuen Testamentes und auch wird von keiner einzigen Engelerscheinung mehr berichtet. Im Gegenteil, es wird davor gewarnt, auf Visionen einzugehen und darauf hingewiesen, dass selbst Satan die Gestalt eines Engels annimmt. Das heißt, in aller Regel wird uns der Herr nicht durch Engelerscheinungen ansprechen, sondern durch sein Wort und in so einer Situation wie von Philippus uns vielleicht eine innere Gewissheit geben, auch vielleicht auch einen Gedanken, damit wir, wie Philippus eben hier, vom Heiligen Geist auch gebraucht werden können. In Vers 40 am Ende des Predigttextes heißt es von dem Philippus, und er zog hindurch und verkündete das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Also da ist von keiner übernatürlichen Offenbarung mehr die Rede, sondern seine missionarische Ausrichtung war, wie gesagt, einfach Folge eines vom Heiligen Geist bewegten Lebens. Philippus gab das Evangelium nicht nur in Samaria weiter, sondern auch im weiteren Umfeld in Aschdod, dann wieder weiter im Norden, an der Mittelmeerküste in Caesarea. Und so konnte ihn der Herr eben auch für diese besondere Aufgabe hier gebrauchen, diesen Kämmerer zu Jesus zu führen. Und das Erste, was wir hier von Philippus lernen können, ist, dass die Initiative zu diesem Zwiegespräch von ihm selbst ausging. Philippus stellt eine Frage. Verstehst du auch, was du liest? Und damit möchte ich nochmal kurz auf eine Faustregel für ein missionarisches Gespräch kurz zu sprechen kommen. Und dazu braucht man sich eigentlich nur das englische Wort salt merken, für Salz. Ja. Im Deutschen funktioniert es nicht mit Salz, aber im Englischen. Ich hatte es schon mal erwähnt, glaube ich. Und zwar steht der, wie soll das Salz der Erde sein? Ja. Und das ist ein kleiner Englischkurs heute auch. Der Buchstabe S steht für say something. Also sag etwas. Hallo, zum Beispiel. Ja. Und dann das A in dem Wort salt steht für ask a question. Stell eine Frage. irgendeine Frage. Das L steht dann für Listen to the Answer. Also man muss auch dann hören, was der andere sagt. Die Antwort des anderen anhören, vielleicht auch hinter das hören, was hinter seiner Antwort steht. Und schließlich das T als Kürzel für Turn the Conversation to Jesus. Also behalte die Initiative und lenke das Gespräch auf Jesus, auf Kreuz und Auferstehung Jesu. Und diese vier Elemente hier finden wir eben auch in diesem Zwiegespräch zwischen Philippus und dem Kämmerer. Philippus ergreift die Initiative, er stellt eine Frage, er hört auch auf die Antwort des Kämmerers und lenkt dann das Gespräch zentral auf Kreuz und Auferstehung Jesu. Weiterhin können wir hier von Philippus lernen, dass es ihm wichtig war, den Kämmerer jetzt nicht nur gerade über die Linie zu bringen, nur gerade, dass er errettet wird, zum rettenden Glauben zu führen, sondern er ging weiter und kam unmittelbar auch auf die Notwendigkeit der Taufe zu sprechen, beim ersten Kontakt. Der Missionsauftrag lautet ja nicht, macht alle Nationen zu Christen, sondern macht alle Nationen zu Jüngern, indem er sie tauft und lehrt. Also Gottes Wille ist nicht nur, dass jemand gerade so gerettet wird, sondern dass er auch getauft wird und weiter angeleitet wird, damit er selbst dann in die Lage versetzt wird, das Evangelium, den Missionsauftrag weiter auszuführen. Das sehen wir auch in den neutestamentlichen Briefen. Die sind voller Lehre für Gläubige. Aber nachdem es damals in Äthiopien eben noch keine Gemeinde gab, wo die Taufe hätte stattfinden können, taufte Philippus den Kämmerer dann unmittelbar im Mittelmeer oder in einem See, der da eben gerade am Weg lag. Insofern können wir auch davon mitnehmen, dass die Taufe als öffentliches Bekenntnis zu Jesus vor der sichtbaren, auch vor der unsichtbaren Welt unbedingt zu einem gottgefälligen Glaubensleben dazugehört. In Vers 36 hatte der Kämmerer noch die Frage gestellt, ja, was hindert mich denn eigentlich, getauft zu werden? Ich hatte schon erwähnt, in dem Mehrheitstext antwortet Philippus in Vers 37, ja, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann ist es erlaubt, sich taufen zu lassen. Dieser Vers ist zwar in einigen älteren Handschriften nicht enthalten, aber selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieser Vers erst später hinzugefügt wurde, macht er doch deutlich, dass in den ersten Jahrhunderten, insbesondere in der Urgemeinde, die Glaubenstaufe die einzig zulässige Form der Taufe war. Dieses Zwiegespräch zwischen Philippus und dem Kämmerer fand übrigens damals sehr wahrscheinlich in Griechisch statt, denn Lukas zitiert hier laut Roger Libby nach dem Wortlaut der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Also wahrscheinlich hatte sich der Kämmerer in Jerusalem eine Jesaja-Rolle auf Griechisch gekauft. Griechisch war damals Weltsprache und es ist anzunehmen, dass der Kämmerer als hoher Beamter die griechische Sprache beherrschte und natürlich auch Philippus als Hellenist. Das heißt, beide unterhielten sich sehr wahrscheinlich auf Griechisch und ohne Muttersprachler zu sein, konnte Philippus dem Kämmerer ohne weitere Umschweife das Evangelium erklären. Das heißt, kulturelle Unterschiede sind grundsätzlich kein entscheidendes Hindernis, das Evangelium weiterzugeben und auch zu verstehen. Das Evangelium Gottes ist so einfach, dass es kulturübergreifend von jedem verstanden werden kann. Deswegen möchte ich heute mal eine freiwillige Hausaufgabe mitgeben. Also, das machen wir normalerweise nicht, aber die meisten von uns sind alle gut erholt von der Freizeit. Die Frauen mussten nicht kochen und die Männer mussten nicht die Geschirrspülmaschine ausräumen. Ja. Und deswegen eine kleine Hausaufgabe. Ich möchte jeden, freiwillig natürlich, mal dazu anregen, jeden, der Englisch in der Schule hatte, zu Hause mal zu üben, das Evangelium in knappen Zügen auf Englisch zu formulieren. Ja. Damit wir bei nächster Gelegenheit einem englisch sprechenden Ausländer, Pakistani, wer auch immer, weiterhelfen können. Philippus hat das getan und in dem begrenzten Zeitfenster, das ihm zur Verfügung stand, hat er einem Ausländer das Wichtigste an Lehre mitgegeben, damit dieser dann in seinem Heimatland auch ein Bote des Evangeliums sein konnte. Und wahrscheinlich ist dieser Kämmerer dann in Äthiopien auch zu einem großen Segensträger geworden. Denn gerade im damaligen Äthiopien hat sich das Evangelium sehr früh ausgebreitet. Das belegen außerbiblische Quellen. Durch Münzfunde ist zum Beispiel archäologisch belegt, dass bereits im 4. Jahrhundert der König von Aksum den christlichen Glauben angenommen hatte. Der regierte damals im heutigen Eritrea, in Teilen von Äthiopien, des Sudan und des Jemen. Und auch heute noch gibt es eben in Äthiopien nominell zumindest über 60% Christen. Johannes und Ulla hatten uns ja davon berichtet. Aber dies konnte geschehen, weil der Herr eben in seiner Gnade vor knapp 2000 Jahren im Herzen eines Verschnittenen die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott geweckt hatte, die ihn dann bis nach Jerusalem führte, wo er Gottes Wort und seinen Retter Jesus Christus kennenlernen konnte. Und das konnte eben geschehen, weil der Herr durch seinen Geist auch einen Jünger wie Philippus erweckt hatte, der sich dann als persönlichen Evangelisten gebrauchen ließ. Philippus hatte sein Leben unter die Führung des Heiligen Geistes gestellt und ließ sich dadurch zu einem missionarischen Lebensstil mit geistlichen Prioritäten führen. Und das, obwohl er 4 Kinder hatte, Philippus. In Apostelgeschichte 21, Vers 9 ist davon die Rede, dass er 4 Töchter hatte. Jungfrauen heißt es da, die weissagten. Also Philippus glich keiner Hausgans, die sich mit dem gesicherten Rahmen eines Gehegedaseins zufrieden gab, sondern Philippus ließ sich vom Glauben an einen großen Gott über den Zaun seines Gehegealltags bewegen. Er ließ sich vom Heiligen Geist an verschiedenen Orten als Evangelisten, auch als persönlichen Evangelisten, gebrauchen. Und das, obwohl er ein Haus besaß auch. In Apostelgeschichte 21, Vers 8 wird davon berichtet, dass Paulus und seine Mitarbeiter auf ihrer dritten Missionsreise in das Haus des Philippus, des Evangelisten, aufgenommen wurden. Also auch eine Immobilie muss einen nicht immobil machen. Ja? Ein Haus kann man auch wunderbar für die Sache des Herrn einsetzen. Man kann Gastfreundschaft pflegen, Menschen aufnehmen, übrigens auch Nicht-Christen. Philippus war auf alle Fälle für Gott verfügbar. Er war bereit, im Glauben etwas für den Herrn zu riskieren. Er war bereit, sich aus seiner Kuschelecke herausführen zu lassen, um Stan Shelton nochmal zu zitieren. Ja. Er verließ im Glauben seine Komfortzone, um sich dem Herrn für immer wieder neue Aufgabe auch zur Verfügung zu stellen. Das muss nichts Großes sein, wie das geschehen kann. Davon hat zum Beispiel Peter letzten Sonntag berichtet, über seinen Beruf in einer Strafanstalt, wo er 50 Gefängnisinsassen das Evangelium weitergegeben hat. Ein gutes Beispiel. Also ein Schiff ist am sichersten, wenn es vor Anker liegt. Ein Rettungsboot ist am sichersten, wenn es im Hafen liegt. Aber dafür ist das Schiff nicht gebaut. Ein Schiff ist dazu gebaut, um auch bei unruhigem Seegang auf Fahrt zu gehen. Ein Rettungsboot ist nicht dafür gebaut, im Hafen vor Anker zu liegen, sondern auf die See hinauszufahren, um Schiffbrüchige zu retten. Der Missionar Craig Ott sagte mal, ein Christ ist in seiner Kuschelgemeinschaft sicher. Aber dazu sind Christen nicht berufen, sondern sich wie Philippus als Boten des Evangeliums in einer verlorenen Welt gebrauchen zu lassen. Deswegen wollte ich einfach die Frage auch nochmal stellen, kommt das bei uns noch vor? Haben wir das noch, ja, wie man heute so schön sagt, noch auf dem Radar? Wie sieht unser geistlicher Lebenshorizont aus? Gleicht er eher einem Scharren nach Würmern und Maiskörnern? Oder lassen wir uns wie Philippus noch vom Heiligen Geist über den Zaun unseres
Geheges tragen, um als Werkzeug der Gnade Gottes uns gebrauchen zu lassen, damit Menschen zu Jesus finden. Denn das, was wir jetzt für Gott gewinnen, können wir für die Ewigkeit gewinnen. Aber das gilt eben auch das andere, das, was wir jetzt um Gottes Willen verpassen, verpassen wir für die Ewigkeit. Die offenen Türen für das Evangelium werden nicht immer offen bleiben. Und deswegen lassen wir uns einfach von dieser Geschichte, von dem Vorbild des Philippus fragen, ob wir wie Philippus noch als Diener des Herrn verfügbar sind. Ob das bei uns noch vorkommt, dass uns der Heilige Geist auch zu einem neuen Glaubensschritt bewegen kann. Oder gleichen wir einer Hausgans, die zufrieden ist, wenn der Futtertrog gefüllt ist und die einfach die Fähigkeit verloren hat zu fliegen, weil der Glaube an Jesus eben kein bewegendes Element im Leben mehr ist. Was wird dieses Vorbild des Philippus in uns bewirken? Ein paar unbeholfene Schläge mit unseren Glaubensflügelchen? Oder wollen wir uns durch dieses Beispiel von Philippus zu einem nachhaltigen Glaubensleben durch Gottes Gnade, durch seinen Heiligen Geist, der uns hundertprozentig zur Verfügung steht, erwecken lassen, gebrauchen lassen, zu einem Glaubensleben, das über die Verwaltung von ein paar frommen Gewohnheiten hinausgeht? Ja, lasst uns neu uns dem Herrn als treue Diener zur Verfügung stellen, damit er uns eben auch wie Philippus durch seinen Heiligen Geist gebrauchen kann, auf seinen wunderbaren Wegen uns zu Segensträgern für andere machen kann, auch außerhalb des sicheren Hafens unserer Kuschelecken. Amen. Wir wollen noch kurz gemeinsam beten, bleiben dazu sitzen und neigen uns. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dieses wunderbare Beispiel des Philippus, der einfach sich von dir gebrauchen ließ, der vielleicht weniger wusste als das, was ein durchschnittlicher Mensch heute in unserer Welt weiß, der aber dich kannte und der wusste, dass er vom Heiligen Geist erfüllt sein musste, damit dein Wille sich in seinem Leben verwirklichen konnte und er sich dann gebrauchen ließ, um einer verlorenen Menschheit das Evangelium, das rettende Evangelium zu bringen. Herr, auch in unserem Land, in unserer Stadt sind so viele Menschen, Herr, die auf dem breiten Weg in die ewige Hölle unterwegs sind. Herr, wir laufen tagtäglich an ihnen vorbei, Herr. Gib uns Gnade, dass wir uns wie Philippus auch gebrauchen lassen, Herr, damit wir uns durch den Heiligen Geist auch vielleicht über einen öden Weg führen lassen, um letztlich aber zu einem Segensträger von dir gebrauchen lassen, damit Menschen die wunderbare Botschaft von dir, Jesus, hören. Und hilf uns auch als Gemeinde, den Missionsauftrag im Blick zu halten, nicht nur es dabei zu bewenden zu lassen, dass Menschen gerade errettet werden, sondern zu Jüngern zu machen, dass in unserer Gemeinde auch immer wieder Menschen hervorgehen, die ihrerseits dann andere Menschen wieder anleiten können, dass von unserer Gemeinde auch neue Gemeinden ausgehen, durch die dieser Missionsauftrag dann nach deinem Willen weiter verwirklicht wird. So beten wir in Jesu Namen. Amen.
Ja, wir wollen zum Abschluss des Gottesdienstes noch ein Lied singen und im Originaltext heißt es in Lied 22 der Titel Let's Talk About Jesus und ich finde den